Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext heute steht im Matthäusevangelium, Kapitel 9, Vers 9 bis 13. Matthäus, Kapitel 9, Vers 9 bis 13. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm: Folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er: Die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Geht aber ihr hin und lernt, was das heißt: Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern in Jesus Christus, wie wird man Christ, wie bleibt man Christ? Auf diese Frage haben im vergangenen Jahr sehr bekannte Leute aus Kirche und Gemeinschaftskreisen eine Antwort gegeben in der christlichen Zeitschrift IDEA. Woche für Woche gab ein anderer dazu Stellung. Was würden Sie darauf antworten? Wie wird man Christ? Wie bleibt man Christ? Ich denke, unsere Antworten wären sehr verschieden. Einige würden aus ihrem persönlichen Leben erzählen, was ihnen wichtig geworden ist. Andere bräuchten etwas Zeit, um darüber nachzudenken. Wieder andere haben sich diese Frage vielleicht noch nie gestellt. Hören wir doch einfach einmal, was ein Jünger Jesu dazu sagt. In unserem Predigttext erzählt Matthäus seine eigene Geschichte, so wie er Christ wurde und wie er Christ bleiben kann. Er betont drei Aspekte. Erstens, Jesu Ruf folgen. Zweitens, Jesu Gemeinschaft suchen. Und drittens, nach Jesu Art leben. Erstens, Jesu Ruf folgen. Nur ganz kurz wird berichtet, wie sich Jesus und Matthäus begegnen. Scheinbar wie zufällig laufen sie sich über den Weg. Und doch haben sie eine gemeinsame Vorgeschichte. Jesus war schon öfter in Kapernaum, diesem kleinen Fischerdorf am See Genezareth. Wieder ist er einige Tage dort. Er war mit dem Schiff gekommen. Vor dem Dorf hat er einen gelähmten Mann geheilt. Und nun will er in das Dorf hineingehen. Am Tor kommt er am Zollhaus vorbei. Und wie jedes Mal sitzt Matthäus dort. Bei einigen hundert Einwohnern kennt doch jeder jeden. Und man kennt vor allem die, die im öffentlichen Leben stehen, zum Beispiel die Zöllner. An ihnen kommt keiner vorbei, aber keiner mochte sie so richtig. So hat auch Matthäus keinen guten Ruf in Kapernaum. Als Zollpächter paktiert er mit den Römern. Er hilft mit, das Volk Gottes durch Steuern auszubeuten. Obwohl er zum Volk Israel gehört, nimmt er es mit den Gesetzen Moses nicht ganz so ernst. Das alles weiß Jesus von Matthäus. Und auf der anderen Seite weiß Matthäus auch einiges von Jesus. Er hatte schon manche Predigt von ihm gehört, manche Wortfetzen aufgeschnappt, als Jesus mit seinen Jüngern am Zollhaus vorbeiging. Vorhin erst konnte er mit eigenen Augen sehen, wie Jesus den Gelähmten geheilt hat. Er konnte auch hören, dass er diesem Gelähmten die Vergebung seiner Schuld zusprach. Diese scheinbar unverbindlichen Begegnungen haben in Matthäus gewirkt. Durch diese Erfahrungen wurde er vorbereitet, um dem Ruf Jesu zu hören. Als Jesus ihn heute anspricht, folge mir nach. Dass Jesus ihn anspricht, ist für Matthäus nicht unvermittelt, aber doch völlig neu, eine völlig andere Erfahrung als den sonstigen Umgang mit seinen Mitmenschen. Er merkt, Jesus meint mich. Ich soll sein Schüler sein. Ihm soll ich nachfolgen. Ich darf Anteil haben an Gottes Reich. Ich, der ich doch verachtet und geschnitten werde. Ich, dem doch eher Flüche als gute Worte gelten. Können wir ermessen, was in Matthäus in diesem Augenblick sich abspielt? Er steht in einer Auseinandersetzung. Er weiß, dass er sich entscheiden muss, welchen Weg er weitergehen will. Auf der einen Seite sieht er sein Amt, sein Auskommen, sein Geld und seine Sicherheit. Er weiß, das alles müsste ich loslassen. Das kann ich mit der Nachfolge Jesu nicht mehr vereinbaren. Und auf der anderen Seite sieht er Jesus stehen. Die Chance seines Lebens, die Chance, noch einmal neu anzufangen. Die Chance der Versöhnung, Friede mit Gott und den Menschen, ewiges Heil, aber auch verbunden damit das wechselhafte Leben in der Nachfolge Jesu. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind in diesem Moment ganz dicht zusammengedrängt. Kennen Sie solche Situationen, wo Sie Jesu Ruf hören, in denen Sie merken, dass Jesus sagt, folge mir nach? Wie würden Sie sich entscheiden oder wie haben Sie sich entschieden? Matthäus steht auf und folgt nach. Spontan trifft er seine Wahl und zieht Konsequenzen daraus. Sein innerer Entschluss ist nach außen hin sichtbar. Er packt seine Sachen und folgt Jesus, ohne lange zu zögern. Mit beiden Händen ergreift er das Heil, das Jesus ihm anbietet. Aber er weiß in diesem Moment auch, dass sein Entschluss, Christ zu werden, nicht einmalig sein darf. Denn Nachfolge heißt nachfolgen. Hinterhergehen, bei Jesus bleiben, auch wenn es einmal unangenehm oder unbequem wird. Mit seiner Entscheidung ist Matthäus noch lange nicht am Ziel. Er hat einen neuen Weg begonnen. Er ist Christ geworden. Nun gilt es, als Christ von Jesus zu lernen und sich im Glauben und Leben als Christ zu bewähren. Wer auf Jesu Ruf mit Ja antwortet, aber nicht mit seinem ganzen Leben, der gleicht einem Zöllner, der in seinem Zollhaus sitzen bleibt. Er ist begeistert, freut sich jedes Mal, wenn Jesus vorbeikommt, aber folgt ihm nicht nach. Sören Kierkegaard beschrieb dies einmal mit sehr treffenden Worten. Er sagte, Jesus will keine Bewunderer, er braucht Nachfolger. Die Bewunderer rühmen die großen Taten Jesu in der Welt von gestern. Die Nachfolger wissen, dass Jesus in der Welt von heute da sein möchte. Die Bewunderer sind begeistert von Jesus und morgen von einem anderen. Die Nachfolger können ihren Herrschaftswechsel nicht mehr rückgängig machen. Die Bewunderer fragen, was habe ich von Jesus? Die Nachfolger fragen, was hat Jesus von mir? Die Bewunderer sonnen sich gern und oft im Glanz Jesu. Die Nachfolger wenden sich willig dem Elend der Welt zu. Nein, Jesus will keine Bewunderer. Auf die kann er verzichten, auf Nachfolger nicht. Christen, so sagt Matthäus, sind Nachfolger Jesu. Und zur Nachfolge gehört, in der Gemeinschaft mit Jesus zu leben. Deshalb das Zweite, die Gemeinschaft Jesu suchen. Mit dem Schritt in die Nachfolge sucht Matthäus engen Kontakt zu Jesus. Der Glaube an ihn macht ihn fröhlich. Deshalb lädt er zum Festessen ein. Das Mahl, das er feiert, ist keine todtraurige Angelegenheit, mit der er zum Beispiel sein bisheriges altes Leben zu Grabe trägt und sich mit allem Ernst auf das Christsein einstellt. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann sollen sich nicht nur die Engel im Himmel freuen, sondern auch die Brüder und Schwestern hier auf der Erde, in unserer Gemeinde. Immer wieder erfahren wir, dass Jesus die Tischgemeinschaft mit Menschen suchte, dass er mit ihnen aß und trank. Gemeinsames Essen war damals kein belangloses Gelage. Es war der äußere Ausdruck für die innere Gemeinschaft, für die innere Nähe und Übereinstimmung. Wo Jesus beim Mahl dabei ist, da leuchtet der Horizont der Ewigkeit auf. Dadurch wird diese Tischgemeinschaft zum vorweggenommenen Hochzeitsmahl Jesu mit seiner Gemeinde am Ende der Zeiten. Da erfährt Matthäus die echte Zuwendung Jesu. Da wächst Vertrauen zueinander. Da spürt er die Fürsorge und die Annahme Jesu. Die Teilnahme an diesem Mahl ist nicht begrenzt. Andere Zöllner und Sünder kommen dazu. Auch einige Jünger sind dabei. Im Grunde doch eine merkwürdige Gesellschaft. Leute auf der einen Seite, die mit Jesus ernst machten, und andere, die noch kaum etwas von Jesus wissen, die vielleicht lediglich die Veränderung bei Matthäus gesehen haben. Es ist ein Wunder, dass diese Leute kommen und ebenso Jesu Nähe suchen und erfahren. Doch noch viel größer, denke ich, ist das Wunder, dass sich Jesus auf diese bunt gewürfelte Tischgemeinschaft einlässt. Er zieht keinen Schlussstrich. Alle, die kommen, dürfen teilhaben an seiner Gemeinschaft. Darin sehen wir die tiefe Liebe Jesu zu den verlorenen Menschen, die Liebe, die sie abholt und retten will. In diesem Mahl Jesu mit Matthäus und den anderen leuchtet für mich bereits das Abendmahl auf, das Jesus dann im Kreis der Jünger einsetzte. Sicher, es waren dann nur seine Jünger dabei, aber dennoch waren sie nicht besser als die Zöllner und Sünder. Einige Stunden später waren sie zum Beispiel zu feige, um Jesus als ihren Herrn zu bekennen. Petrus hat sogar geschworen, dass er ihn nicht kennt. Und doch verwarf Jesus ihn nicht, sondern setzte ihn sogar als Leiter der Gemeinde in Jerusalem ein. Deshalb ist jeder bei diesem Mahl Jesu willkommen. Jeder, der weiß, dass er Sünder ist, dass er die Gemeinschaft mit Jesus braucht und ohne diese Gemeinschaft nicht leben kann. Wer an dieser Tischgemeinschaft teilhaben darf, dem wird das ewige Heil zuteil. Wer mit Jesus Brot und Wein teilt, der hat Teil an Jesu Blut, an Jesu Leib. Der ist hineingenommen in die Versöhnung mit Gott. Jesus sieht hier, wer ihn, den Arzt, braucht. Nicht die Starken, nicht die Gesunden, die Kranken, die Verzweifelten, die sich wie einen glimmenden Docht oder wie ein geknicktes Rohr empfinden. Gerade sie sucht Jesus, die verloren sind, die am Ende sind, die unter der Last ihrer eigenen Schuld zusammenbrechen. Jesus sucht und ruft sie und nimmt sie in seine Gemeinschaft hinein. Jesus beschönigt hier in keinem Wort die Lage der Zöllner und Sünder. Er stellt fest, dass sie krank sind und Heilung brauchen. Aber zugleich trägt er auch Sorge dafür, dass sie heil werden können. Den Schwachen stärkt er, den Kranken heilt er, Verwundete verbindet er, den Verlorenen sucht er und das Verirrte holt er zurück. Jesus ist der Arzt gegen die Sünde. Er ist der Arzt für die Sünder. Die Arznei, die er jetzt austeilt, ist seine Liebe. Seine Liebe ist in der Tischgemeinschaft praktisch erfahrbar. Da darf ich spüren, dass ich in dieser Gemeinschaft herzlich willkommen bin. Seine Liebe ist erfahrbar in dem Zuspruch der Vergebung. Da darf ich spüren, wie ich neu werde und neu anfangen kann, wie Lasten von mir abfallen. Seine Liebe ist erfahrbar in dem Ruf Jesu, folge mir nach. Da darf ich spüren, dass Jesus mich gebrauchen will und mich meint. Mich mit allen meinen Fehlern und Eigenarten. Jesus sucht die Gemeinschaft mit uns. Suchen wir auch die Gemeinschaft mit ihm? Matthäus merkt hier, wie wichtig diese Lebensverbindung, die Gemeinschaft mit Christus ist. Es geht um Lebensgemeinschaft, um Tischgemeinschaft, dass mein Lebensschicksal mit Jesu Schicksal vorbehaltlos verbunden ist. Diese Gemeinschaft ist und bleibt eine Lebensnotwendigkeit für uns als Christen, denn wir sind und bleiben vor Gott Sünder und sind und bleiben auf seine Gnade und Barmherzigkeit angewiesen. So schrieb es zum Beispiel Luther einmal an seinen Ordensbruder Spänlein. Hüte dich, mein Bruder, jemals einer solchen Reinheit nachzutrachten, dass du nicht mehr als ein Sünder scheinen, ja gar nicht mehr ein Sünder sein willst. Denn Christus wohnt nur in Sündern. Dazu ist er ja herabgekommen vom Himmel, wo er unter Gerechten wohnte, damit er nun auch in Sündern wohne. Und das Dritte, nach Jesu Art leben. Matthäus spürt hier sozusagen gleich am ersten Tag seines Christseins, dass Christ sein und Christ bleiben gar nicht so einfach ist. Seinen ehemaligen Kollegen zu begegnen, fällt ihm nicht schwer. Er weiß, wie er Sünder und Zöllner zu nehmen hat. Sie sind ihm herzlich willkommen, weil er ja an sich selbst erfahren hat, dass Jesus auch ihn rief. Aber die Pharisäer, die plötzlich kommen, die ihn nicht leiden konnten und er sie nicht, die sich für etwas bessere Menschen halten, die meinen, sie seien die wahren Gläubigen. Ihren Maßstab, ihre Konsequenz im Leben und Glauben kann ich doch niemals erfüllen. Matthäus tut sich mit ihnen schwer. Und dennoch suchen sie die Gemeinschaft mit Jesus, und Jesus ist ebenso offen für sie wie zu den Zöllnern und Sündern. Wir müssen uns davor hüten, von den Pharisäern ein überzogenes oder falsches Bild zu zeichnen. Das Bild der reinen Selbstgerechtigkeit und Frömmelei. Jesus nimmt hier diese Leute ganz ernst. Er bestreitet ihre Gerechtigkeit nicht. Keiner hat sich in Israel so um die Einhaltung der Gebote Gottes bemüht wie die Pharisäer. Doch aus ihrer Sicht erwuchsen auch manche Fragen gegenüber Jesu Verhalten. Das gemeinsame Essen ist in ihren Augen eine besonders enge, auch religiös geprägte Gemeinschaft. Da ist Übereinstimmung im Inneren nötig. Alle Gäste sollen vorbereitet sein, sie sollen würdig sein und auch die Speisen ordnungsgemäß verzehntet. Sollte der Messias nicht mindestens die gleiche Sorgfalt an den Tag legen wie sie? Die Pharisäer sind zugrund verwirrt. Ohne Erklärung können sie Jesu Gemeinschaft mit den Sündern gar nicht verstehen. Deshalb fragen sie Jesus und er antwortet ihnen mit dem Bild vom Arzt und mit der Aufforderung: Lernt, was es heißt, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht an Opfern. Jesus macht ihnen mit dieser Antwort deutlich: Ich bin der Arzt, der nach Leib und Seele gesund machen kann. Meine Aufgabe ist es, sich um die Verlorenen, um die Kranken zu kümmern und nicht die Gesunden zu belästigen. Aber den Gerechten gibt er zugleich den Auftrag, damit sie nicht in die abgrundtiefe Krankheit der Fehleinschätzung abstürzen. Er sagt ihnen: Lernt, fangt an zu buchstabieren, wie das Leben nach Gottes Willen konkret wird. Er hält ihnen den Spiegel vor und dadurch sehen wir auch, wie sehr der Pharisäer in uns selber steckt. Wir haben keinen Grund, uns über andere zu erheben, ganz gleich, ob es Pharisäer oder Zöllner und Sünder sind. Doch wie schnell befinden wir uns in dieser Rolle der Gerechten, wenn wir festlegen wollen, wer an Jesu Tisch teilhaben darf, wer da sein darf. Wenn wir uns wundern, wen Jesus alles in die Nachfolge gerufen hat. Nein, der kann doch noch kein echter Nachfolger sein, der muss sich doch noch gewaltig verändern. Wir sind sehr schnell in dieser Rolle der Gerechten. Und Jesus zeigt den Pharisäern hier, dass sie damit in einer großen Gefahr stehen. Er sagt ihnen: Eure Gerechtigkeit in allen Ehren, euer Engagement, eure Mitarbeit, eure Opferbereitschaft, eure Gottesdienste, alles okay. Aber versäumt darüber nicht, nach dem zu fragen, was bei Gott gerade jetzt dran ist, was jetzt sein Wille ist. Ihr lauft Gefahr, in dem Schubladendenken gefangen zu sein. Fahrt nicht über den hinweg, der gerade jetzt eure Zuwendung und Hilfe braucht. Ihr könnt euch nicht aus der Verantwortung gegenüber dem Nächsten stehlen, indem ihr bestimmte Formen des geistlichen Lebens betont oder bevorzugt. Es geht im Leben als Christ um Barmherzigkeit, betont Jesus. Wörtlich übersetzt heißt Barmherzigkeit bundesgemäßes Verhalten. Verhalten, das der Beziehung zu Gott entspricht. Barmherzigkeit ist der tiefe Wille Gottes, der hinter und über allen seinen Geboten steht. Jesus bringt den Menschen diesen Willen Gottes nahe. Dieser Wille wird gerade darin sichtbar, dass Gott Gnade und Erbarmen gegenüber dem Sünder hat. Um diese Güte geht es, dass wir die geschenkte Barmherzigkeit weiterschenken. Jesus will, dass seine Art, mit Menschen umzugehen, auch unsere Art untereinander wird. Dass wir unsere Brüder und Schwestern annehmen, so wie Jesus sie angenommen hat. Dass wir aber auch anderen Menschen liebevoll nachgehen und sie in die Gemeinschaft mit Jesus hineinbegleiten. Unsere Liebe zu Jesus kann äußerst tief sein und gleichzeitig unsere Liebe zum Nächsten sehr engherzig. Wir können Türen zuschlagen, den Weg zur Tisch- und Lebensgemeinschaft mit Jesus verbauen, indem wir unsere eigene Art, Christ zu sein, zur Norm erheben. Wenn wir uns zum Maßstab von anderen machen. Es geht im Christsein aber nicht um unsere Art, sondern um Jesu Art. Jesu Barmherzigkeit gegenüber Zöllnern und Sündern und auch gegenüber Pharisäern. Seine Liebe soll und darf in unserem Leben sichtbar werden und bleiben. Auch hier gilt uns Jesu Ruf, folge mir nach. Jesu Ruf folgen, Jesu Gemeinschaft suchen, nach Jesu Art leben. So werden wir Christ und bleiben wir Christ. Ganz gleich, ob unsere Antwort heute Morgen der erste neue Schritt ist oder die Erneuerung des ersten Schrittes. Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist als unsere Empfindungen, Gefühle, Gedanken, der schenke uns Ruhe und Kraft, dass wir in diesem Glauben an Jesus leben, dem Glauben, der in der Liebe sichtbar wird, der die Tat nicht scheut. Amen.